Letztlich ist die urbane Region, also die Stadt oder die, sagen wir mal, die urbanen Ballungsräume sind die großen Impact-Flächen, ja, wo wir sehr viel Überhitzung produzieren oder sehr viel versiegelte Fläche produziert haben, die ganz schlecht fürs Klima sind, ja, weil sie durch die Überhitzung erst wieder die ganzen Kühlungen erfordern, die noch mehr Energie fressen und so weiter. Also das ist jetzt mittlerweile eh schon in den Köpfen angelangt und letztlich haben wir dort aber einen großen Hebel.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop. In dieser Folge geht es um den Wald, es geht um die kühlende Wirkung des Waldes und wie wir diese in unseren Städten nutzen könnten. Darüber spreche ich mit dem Grazer Architekten Karl-Heinz Beuger. Er ist Architekt und Partner bei Hohensinn, das ist ein renommiertes Grazer Architekturbüro. Er ist aber auch Teil eines interdisziplinären Kollektivs, dem Breathe Earth Collective. Zu diesem Kollektiv gehören auch Lisa Maria Enzenhofer, Andreas Goritschnik, Markus Jeschaunik und Bernhard König. Vor genau 10 Jahren bin ich das erste Mal auf das Kollektiv aufmerksam geworden. Da war ich nämlich zu Besuch auf der Expo in Mailand und habe mir dort vor allem den Österreich-Pavillon angeschaut. Und den hatte eben das Breathe Earth Collective entworfen. Das Besondere an dem Pavillon war, und das ist mir auch bis heute in Erinnerung geblieben, dass, wenn man den Pavillon betrat, man über einen ansteigenden Weg in einen kleinen Wald geführt wurde. Der Pavillon bestand eigentlich nur aus einer hölzernen Außenhülle und eben diesem Wald. Draußen waren es 30 Grad und drinnen um bis zu 10 Grad kühler. Die Mitglieder des Kollektivs, so wird uns gleich Karl-Heinz erzählen, waren wohl selber überrascht, dass das so gut funktioniert. Das hat sie aber auch motiviert, weiterzumachen. Wir werden gleich hören, dass sie sich viele Gedanken darüber machen, wie wir den Hitzeinseln in unseren Städten begegnen können. Hallo Karl-Heinz.
Hallo.
Du bist Architekt, Partner bei Hohensinn Architekten, bist aber auch Teil eines interdisziplinären Kollektivs.
Das genau.
Kollektiv nennt sich?
Das Breathe Earth Kollektiv.
Wie kommt es, dass du Teil von diesem Kollektiv bist und welche Motivation ist das, neben der Arbeit sich auch noch dort zu engagieren?
Ich meine, das kam ja ein bisschen aus der Geschichte, dass wir, also alle diejenigen, die Teil dieses Kollektivs sind, haben uns kennengelernt am Institut für Architektur und Landschaft, der Arbeit mit Studenten, also wo wir als Lehrbeauftragte gemeinsam okay. uns da kennengelernt haben und an eigentlich ziemlich relevanten Themen, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach relevanten Themen für die Zukunft mit den Studenten gearbeitet haben. Und da war eben gerade Landschaft auch im Fokus, Landschaft und Architektur, und waren mit den Studenten dann auch in Istanbul, im Belgrade Forest zum Beispiel, wo wir dann gemerkt haben, gerade diese Performance des Waldes, ja, also dieser Belgrade Forest, der...
Erklär mal kurz, weil ich weiß nicht, was der Belgrade
Forest ist. Das ist quasi ein großes Waldgebiet östlich von Istanbul, also zwischen Istanbul und dem Schwarzen Meer. Und das ist so ein bisschen die Lunge für die Stadt. Ja. Also die produziert die Frischluft, hat dann also Frischluftfallwinde, die dann bis nach also Istanbul hineinreichen und versorgt die Stadt mit kühler Luft. Und auch mit Wasser, ja, also das sind auch diese Regenwasser-Speichergebiete, wo schon in der Antike dann von dort die Quellfassungen passiert sind und die Aquädukte, das Wasser in die Stadt transportiert worden ist. Und das hat uns damals irrsinnig fasziniert und das haben wir bearbeitet und wir haben dann gemeinsam bei der Ausschreibung für den Expo-Pavillon in Mailand mitgemacht, genau mit der Idee, dort diese Leistung der Natur, also die Leistung dieses Waldes quasi in den Mittelpunkt von unserem Pavillon zu stellen und quasi die Architektur mit der Natur so zu verknüpfen, dass das ein gemeinsames wird. Ja. Und mit dem konnten wir dann gewinnen, mit dem Konzept. Und so ist dieses Breathe Earth Collective entstanden. Ja. Also dass wir dann plötzlich wirklich ein Projekt hatten, wo wir dann mit dem Team Breathe Austria, hat das damals geheißen, an diesem Expo-Pavillon gearbeitet haben.
Ja. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du bist ja Architekt, aber es sind nicht alle Architekten. Genau. Wie habt ihr euch dann an der Uni gefunden? War es ja nicht wahrscheinlich dann an einem Lehrstuhl, oder?
Doch,
schon,
war schon ein Lehrstuhl.
Okay.
Allerdings war der Fokus der einzelnen Akteure einfach ein anderer. Der Markus ist zum Beispiel ein Künstler. Der Bernhard König ist ein Landschaftsarchitekt. Die Lisa Enzenhofer ist eigentlich eine studierte Architektin, aber dann auch in die Landschaftsarchitektur gedriftet. Der Andreas Goritschnik ist Architekt eigentlich von der Profession und ich bin Architekt. So hat sich das ergeben.
Ja. Okay.
Also der Künstler ist eigentlich der Markus Jeschaunig unter uns und also der Querdenker. Und ja. Aber letztlich war diese Interdisziplinarität, hat den Basis schon irgendwie im Architekturstudium gehabt, weil alle irgendwie zuerst einmal Architektur studiert hatten, aber dann andere Schwerpunkte in ihrem Leben einfach hatten. Ja.
Also der Name eures Kollektivs ist damit ja auch sehr bekannt geworden mit diesem Mailand-Expo. Ich habe es auch gesehen, ich fand es einen sehr, sehr dollen Beitrag und vor allem, heute haben wir ja hier in Graz auch 35 Grad und wenn man in Mailand auf der Expo war, meistens auch und dann kommt man in diesen Raum rein. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben, euren Expo-Beitrag, der ja jetzt ja genau 10 Jahre her ist.
Genau. Ja, also unser Ansatz war, zuerst überhaupt gar keinen Pavillon zu bauen oder zu planen, sondern nur quasi ein Stück Wald zu pflanzen. Also die Idee, einen österreichischen lebenden Wald auf die Expo zu bringen und den Pavillon eigentlich drumherum zu legen oder eigentlich nur einen Weg durch diesen Wald zu legen, wo dann die Besucher diese quasi Leistung erfahren können, die der Wald mit unserem Klima macht. Ja, also erstens, er kühlt, er produziert Sauerstoff, bindet CO2 aus der Atmosphäre, ist Habitat für Tiere, also leistet irrsinnig viel fürs Klima. Und nicht nur quasi jetzt lokal, sondern eigentlich auch global, ja, weil alles, was dazu beiträgt, ja, CO2 zu filtern, hilft letztlich der gesamten Bilanz. Ja. Das wollten wir in den Fokus und vor allem erfahrbar machen. Ja. Also in den Fokus stellen, erfahrbar machen für die Besucher des Pavillons. Ja, und so ist dann unser Entwurf entstanden. Also quasi im Zentrum ein lebender Wald, ja, der wirklich funktioniert. Den haben wir dann technisch unterstützt. Der wird mit Sprühnebel angeregt, ja, also und konnten dann damit wirklich Situationen erzeugen, dass wir circa 6 bis 10 Grad in etwa Temperaturunterschied zusammengebracht haben. Und das war natürlich gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir 35 Grad draußen gehabt haben und teilweise mehr, weil diese versiegelten Flächen sich ja noch mehr aufgeheizt haben. Ziemlich interessant für die Besucher, weil die haben das toll gefunden, ne? Dass man quasi plötzlich in unserem Pavillon kommt und sitzt oder steht im Wald und es ist kühl.
Ja, ja, man hat sich gerne drin aufgehalten. Ja,
genau. Und damit konnten wir, glaube ich, schon sehr gut das ein bisschen kommunizieren, was da abgeht, ja, und gleichzeitig aber auch ein bisschen den Schalter umlegen, um die Leute zum Nachdenken zu bringen, okay, so könnte Architektur ja auch funktionieren oder könnte Stadt auch funktionieren.
Es war ja, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja oben offen, oder? Ja. Es war im Endeffekt wie eine Holzbox mit offenem Deckel und aufgeständert.
Eigentlich also man Rahmen, ist irgendwie
so, ja genau. So.
Ein Rahmen oder eine Umhüllung für den Wald. Ja? Also quasi nur eigentlich nur dafür gedacht, dass uns der Wind nicht das Klima, das im Wald entsteht, wegblasst. Ja? Aber damit konnten wir eigentlich wirklich so ein Raumklima erzeugen, das anders ist als in der Umgebung, aber gleichzeitig mit der Umgebung verknüpft bleibt, ja, und vor allem natürlich funktioniert. Ja. Mhm. Also mit dem Boden verbunden ist, mit der Atmosphäre verbunden ist und Sauerstoff produziert, etc. Ja. Mhm. Also das hat funktioniert und wir waren selber erstaunt, dass es gut funktioniert hat. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen da mit solchen Dingen weiter tun.
Ja. Okay. Mhm.
Ja, in weiterer Folge kam dann vor allem von der Österreich-Werbung, ja, die gesehen hat, hoppla, das ist...
Hat gut funktioniert, hat gut wahrscheinlich, funktioniert,
das kann ich mir vorstellen. Und erzählt relativ, sagen wir, einfach, ja, also übers Erfahren der Gäste relativ schnell sehr viel über Österreich, ja. Also letztlich ist ein großer Teil Österreichs bewaldet, ja, also in der Steiermark über 60%. Das ist eine Land- und Forstwirtschaft, ist ein großer Teil unserer Wirtschaft, aber auch unserer Geschichte. Ja. Also auch der Tourismus lebt davon, ja, also Berge, Wald, Grün, ja, das waren also Themen, die da mit erzählt worden sind, unterschwellig, und deswegen haben wir dann einen Auftrag bekommen, eben von der Österreich-Werbung, mobile Pavillons,
okay.
Oder mobile Ausstellungen zu entwickeln, und unsere Idee war dann eben so kleine mobile Pavillons zu generieren, die in unterschiedlichen Städten aufgestellt werden können und weiter transportiert werden können und so quasi als Botschafter, also als kleine Österreich-Botschafter auf Plätzen in Städten in Italien aufgestellt werden können. Und so konnten wir dann eben das Airship 1, so haben wir es genannt, in Padua, in Mailand, in Rom aufstellen.
Okay. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Das war dann wie so ein Zelt, wo auch Pflanzen drin waren? Oder?
Ja. Also es ist schon eine quasi von uns designte Struktur,
ja,
mit einer Umhüllung, und drinnen war dann wirklich ein kleiner, wieder funktionierender und lebender Wald. Mhm. Und man konnte dort rein sich aufhalten, kommunizieren, also das Treffpunkt.
Ja.
Kleine Veranstaltungen haben stattgefunden, und drinnen war es kühler wie draußen wieder. Mhm. Ja. Das Thema war halt, wir standen mit diesen Pavillons halt immer auf heißen Plätzen. Mhm. Ja, also in Padua hat es auch 36 Grad gehabt oder so. Und das war, also vor 10 Jahren in etwa, ja, war dieses Heat Island Effekt-Thema noch nicht so, breit diskutiert. Mhm. Und für uns war das halt wesentlich, auch darauf aufmerksam zu machen. Ne? Und das ist ja mittlerweile einfach jetzt schon in den Köpfen angelangt. Ja? Also wir spüren es tagtäglich, dass diese Überhitzung in den Städten wirklich ein großes Problem wird. Ne?
Also euch war schon klar, dass es so, ich meine, dieses Thema Überhitzung und das Grün in die Stadt soll, wie du sagst, ist ja erst seit kurzem auch in Medien so präsent, ja. Aber euch war das schon klar?
Genau, das war für uns klar, und eben die Strategie mit Stadt, Wald, ja, und gezielt eingesetzten Stadtwäldern, ja. Also wir nannten es halt Oasen. Also diese Urban Oasis, die man wirklich so platziert und in die Stadtplanung oder in die Städte integriert, damit sie wirklich kühlende Effekte erzielen können. Ja. Also das war unser Ansatz. Mhm. Ja. Und wir haben jetzt quasi, damals hatten wir eben mit diesen mobilen Pavillons begonnen und haben auch gesehen, dass das funktioniert. Ja. Also halt im Kleinen und als Prototyp. Aber das war eigentlich die Idee. Ne?
Also ich weiß nicht, warst du heuer schon auf der Biennale?
Noch nicht, kommt erst.
Ich bin im, nicht belgischen, warte, jetzt muss ich, doch, es ist der belgische Pavillon. Da bin ich reingekommen und habe gleich an euer Mailänder Expo-Pavillon gedacht, weil da eben ein Landschaftsarchitekt eben auch Pflanzen aufgebaut hat und untersucht, wie Pflanzen mit Architektur zusammen ein besseres Klima machen können. Mhm. Dort ist es auch so, dass dann zusammen mit KI, mit Sensoren, das irgendwie versucht wird, wie man das unterstützen kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, hattet ihr das auch schon beim Expo-Pavillon, oder so? Zumindest ein bisschen, dass ihr das
genau. Also die Idee war damals beim Expo-Pavillon, dass wir die Performance oder das Output des Waldes steigern können, wenn wir es teilweise technisch unterstützen. Also sprich, also erstens mit Bewässerung, aber dann auch mit der Besprühung, ja, der Blattoberflächen und auch mit einer quasi Umluft, also Winderzeugung. Deswegen haben wir dann dort eigene Ventilatoren auch entwickelt, ja. Um einfach diese Erfahrung und diesen Kühleffekt zu unterstützen. Ja. Das ist aber irrsinnig niederschwellig. Ja. Mhm. Also da reichen kleine Ventilatoren und eine Besprühung, die relativ wenig Wasser verbraucht und wenig Energie verbraucht, schon aus, um diesen Kühleffekt, den die Pflanzen eigentlich selbst ja haben, weil letztlich tut der Pflanze ja nichts anderes als über die Evapotranspiration, so nennt man das, über die Blattoberflächen Wasser zu verdunsten. Und über diese Verdunstung entsteht Kühlung, ja, also Verdunstungskühlung. Und damit kühlt der Baum oder die Pflanze letztlich das Klima. Ja. Also das ist eigentlich ein wahnsinnig toller Effekt oder ihre Leistung, die Bäume und Pflanzen für unser Klima leisten. Und das kann man unterstützen und sich zunutze machen. Ne? Mhm. Also letztlich haben wir mit dem Expo Pavillon Wald eigentlich eine Klimaanlage gebaut. Ja? Und eine natürliche, die da unterstützt, funktioniert hat. Ja.
Aber wie hat das jetzt weitergelebt oder sich weiterentwickelt, die Idee? Du hast jetzt von diesen kleinen mobilen Stationen gesprochen, die ihr in italienischen Städten aufgestellt habt. Dann gab es, glaube ich, in Graz ein, zwei Pavillons.
Genau, wo ihr in Graz durften wir dann im Kulturjahr das ein bisschen größer ausprobieren. Also und auch, also jetzt nicht nur so temporär, weil die kleinen Airships waren eher nur tagelang oder eine Woche aufgestellt. Und beim Klimakultur-Pavillon, beim Kulturjahr in Graz, konnten wir einen größeren Pavillon am Freiheitsplatz wirklich das ganze Jahr über aufstellen oder quasi von Frühjahr bis in Herbst. Mhm. Haben das auch bespielt. Also da wurde dann auch noch quasi diese Plattform mehr zum Thema, dass man diesen Raum, den wir da erzeugen, auch wirklich mit so Themen wie Überhitzung in den Städten, nachhaltiges Bauen, wie können wir quasi Begrünung in die Stadtplanung integrieren oder in Gebäude integrieren. Die sind dort diskutiert und zum Thema gemacht worden, aber das war dann auch zusätzlich eine Bühne für die Bevölkerung. Also da gab es wirklich ein kuratiertes Programm, das wir ausgeschrieben haben. Mhm. Das konnte jeder mitmachen. Es war zum Beispiel auch das Schauspielhaus Graz dann mit dabei, weil
ist ja direkt vor der Tür eigentlich.
Direkt daneben, ja. Genau. Mhm. Die haben nämlich, das war gerade Corona, ja, also Lockdown, keine Bühne durfte öffnen, außer im Freiraum. Und plötzlich hatten wir volles Programm, ne, weil das war dann eigentlich die einzige Möglichkeit für Schauspielhaus Graz, dass die Schauspieler mit ihren Stücken da auch irgendwie auftreten oder darbieten können im Freiraum. Und das ist super angenommen worden. Ja. Und war plötzlich mitten in der Altstadt ein wieder lebender Wald, der begehbar war, der gekühlt hat und für viele Anrainer, die also ein bewegende oder einprägsames Erlebnis war. Es gibt ja in der Altstadt durchaus noch Bewohner, ja. Immer eine alte Dame, die ein Pflegefall leider schon ist und sich seit Jahren nicht mehr aus der Wohnung bewegt hat. Im Stadtpark war es schon zu weit, aber plötzlich hatte sie Grünraum vor der Tür und war jeden Tag dann mit dem Pfleger im Pavillon und war happy, ja, und hat sich hunderte Male bei uns bedankt, was das für tolle Idee ist. Also das sind halt die kleinen Nebengeschichten. Ja. Aber es ist in der Stadt gut angenommen worden. Die Bevölkerung wollte, dass das verlängert wird. War aber leider nicht möglich, weil es eigentlich ein Platz ist, der auch jedes Jahr andere Bespielung erfährt. Mhm. Und ja.
Aber ist das Ziel oder arbeitet ihr daran, dass ihr irgendwo auch was Permanentes, weil das sind jetzt ja alles temporäre Sachen, oder? Und es hat ja das, hätte das Potenzial für was Permanentes, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, natürlich. Wir versuchen natürlich, und dadurch, das ist ein bisschen schizophren, weil wir sind ja im anderen Leben, ja, also wo wir jetzt nicht nur als Kollektiv uns zusammenfinden, auch Architekten, also ich zum Beispiel mit Hohensinn Architektur, da versuchen wir natürlich dann auch diese Ideen, die auf der anderen Seite im Kollektiv generiert werden, auch wirklich anzuwenden, okay. Ja, also in Gebäuden oder im Städtebau und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich wollen wir auch mit dem Breathe Earth Collective mehr und nachhaltigere Projekte generieren. Da haben wir dann jetzt eigentlich mit dem Windfänger in St. Pölten eigentlich ein lustiges Projekt jetzt umsetzen dürfen, das auch permanent bleiben wird. Ja.
Ich bin gerade in St. Pölten und stehe hier im Windfänger. Ich bin umgeben von einer etwa 4 Meter hohen kreisrunden Ziegelwand. Es ist ein Ziegelgitter, durch das der Wind streicht und an dem permanent das Wasser heruntertropft. In der Mitte des Windfängers ist ein kreisrunder Platz mit einem jungen Baum und einer ebenfalls kreisrunden Bank. Und um den Windfang herum tost der Verkehr, denn es ist ein recht verkehrsreicher Platz von St. Pölten. Und das hört sich dann zusammen mit dem tropfenden Wasser ungefähr so an. Aber erzähl mal ein bisschen, was der Gedanke dabei war.
Dort ist der Gedanke, einmal der Versuch wegzugehen, also von der reinen Begrünung, ja? Sondern mit Wasser zu arbeiten und quasi den Kühleffekt quasi über dieses Wasserspiel, durch das dann der Wind und die Luft durchzieht, zu verwenden, um damit zu kühlen.
Ja. Ist ja im Endeffekt so wie so eine Brunnenskulptur, oder? Die einen Kreis bildet.
Genau, und eine Ziegelskulptur, also quasi so ein Ziegelgitter, das offen ist, also dass die Luft durchstreichen kann, und das wird mit Wasser permanent also überlaufen und übertröpfelt. Ja. Und dadurch entsteht, also durchs Durchziehen des Windes entsteht ein Kühleffekt. Ja. Das ist in Wahrheit nichts anderes wie eine große Sprühnebelanlage. Ja. Und ist quasi im Zentrum von einem Kreisverkehr und an so einem Heat Island, ja, eigentlich so ein bisschen auch ein Augenöffner. Ja. Also damit, also einerseits das Thema wieder in den Fokus gestellt wird, und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen ein Spiel, wie kann man mit sowas, mit so einem Konzept, aber auch ästhetisch was Ansprechendes umsetzen. Ja. Also dass das durchaus zum Treffpunkt, zum Kommunikationsort und zum öffentlichen Raum wird, der gern angenommen wird. Ja.
Also ich finde, es ist wirklich ein Raum, wo man sich gerne aufhält. Es ist wahnsinnig schön, finde ich, auch mit dem Baum in der Mitte. Ich habe auch probiert, den kühlenden Effekt, der ist wirklich da. Also wenn man jetzt da in der Nähe von der Wand steht, das ist wirklich, es war auch so heiß wie heute dort. Ja. Aber es ist halt in einem städtischen Gebiet, wo, glaube ich, wenig Bewohner sind. So kam mir das vor. Also deswegen gibt es kaum Leute, die da jetzt groß vorbeilaufen und sich da aufhalten. Das ist vielleicht vielleicht ist es aber auch der falsche Tag gewesen oder die falsche Uhrzeit. Also
ich glaube schon, dass das gut angenommen wird, ja, weil es trotzdem relativ zentral liegt. Ja. Und es gibt da wirklich von der Stadt St. Pölten ein Programm, dass das auch bespielt, und ich glaube, sie sind auch sehr stolz drauf, weil es sehr gut angekommen ist. Mhm. Und es wirkt halt auch beim Vorbeifahren für sehr viele Autofahrer, die da täglich den Kreisverkehr irgendwie nutzen, trotzdem mit.
Ja, also es ist als Zeichen. Ist ein Blickfang, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wie ist das mit dem Wasser? Ist das irgendwie Kreislauf geführt? Oder ich meine, wie viel Wasser verbraucht man da, um das
bin ich überfragt.
wirklich zu bespielen?
Also es ist schon ein Kreislauf. Ja. Ja. Aber trotzdem, wie viel da jetzt an Wasser durchläuft, weiß ich gar nicht. Ich muss zugeben, da ist hauptsächlich die Lisa Enzenhoff und der Bernhard König sind da hauptsächlich dran gewesen. Mhm. Ich bin da jetzt nicht so im Detail.
Ja, macht ja nichts. Aber nochmal eine Frage. Es gab auch eine Ausstellung in Wien im Magazin von euch, und da gab es einen kleinen Ausstellungstext, wo ihr eben, so stand es da, eben eine neue Klimakultur fordert. Ist das ein Begriff, mit dem ihr arbeitet, und was versteht ihr darunter?
Ja, die Klimakultur ist eigentlich entstanden im Rahmen des Klimakulturpavillons, also fürs Kulturjahr in Graz, wo wir das erste Mal diesen Begriff verwendet haben und versucht haben, den auch zu prägen, also dass es quasi eine neue Kultur braucht, mit dem Thema Klima und Klimawandel umzugehen. Ja, weil unserer Meinung nach gibt es verschiedenste Zugänge. Ja. Es gibt den wissenschaftlichen Zugang, es gibt den aktionistischen Zugang. Ja. Aber irgendwie gibt es ein großes Problem, und das ist bei uns in den Diskussionen auch immer mehr zum Thema geworden. Viele Leute verstehen das Problem. Ja. Also wir haben ein großes Problem mit unserem Klima, aber wissen nicht, was sie tun sollen. Ja. Sie würden gerne was tun, aber man weiß nicht wie, weil das so global und so komplex ist, dieses Thema, dass man als einzelner Mensch sich schwer tut, irgendwas zu tun.
Ja, das ist also irgendwie auch hilflos, finde ich.
Genau,
oder?
Also die große Hilflosigkeit. Mhm. Und unser Ansatz war, wir müssen in Wahrheit quasi unter dem Namen Klimakultur eine Plattform finden, wo wir einerseits die Themen diskutieren, uns austauschen und aber auch Lösungsansätze austauschen, generieren gemeinsam und was angreifen können. Ja? Also letztlich sind ja unsere Pavillons oder unsere Prototypen, die wir da entwickeln, auch ein Versuch, was zu tun. Ja? Mhm, also, weil unser Ansatz ist, also, dass wir nicht nur ein Think Tank sind, sondern auch ein Do-Tank. Ja? Ja. Also, dass wir nämlich genau das auch versuchen umzusetzen, wo andere und also das kritisieren wir auch immer ein bisschen, wo sehr viele Tonnen Papier produziert werden und wo sehr viel über Nachhaltigkeit und Klima diskutiert und geredet wird, aber nie was umgesetzt wird. Ja. Und das war für uns auch immer der Fokus, auch wirklich was zu tun, was leistet. Ja. Mhm. Und aufzuzeigen, dass man durchaus was tun kann. Ja. Mhm. Und die Klimakultur, also versucht, eine Plattform zu sein, wo man dann in weiterer Folge in Zukunft auch Leute zusammenbringt, die gemeinsam was tun können. Ja. Also wo man auch einlädt, auch quasi XY in der Bevölkerung, ja, mitzuhelfen, mitzutun und wo sie das Gefühl haben, okay, wenn ich dort was mich engagiere oder dann passiert da was. Ja. Dann kann man ins Tun. Ja. Mhm.
Aber ist es jetzt, ich meine, ihr seid Architekten, sagen wir, gewisse Expertise, da jetzt, sagen wir, sowas hinzustellen, zu konzipieren, das hat ja nicht jeder. Sprichst du jetzt von der allgemeinen Bevölkerung, dass ihr ihnen was in die Hand geben wollt, damit sie das auch im Kleinen tun können? Oder wie kann ich das verstehen?
Naja, also gerade der Klimakultur Babylon war eben diese Plattform, ja, mhm, die wir geöffnet haben, wo wir gesagt haben, nutzt es auch als, was weiß ich, als Connection Point, ja. Mhm. Und das hat dann auch durchaus so funktioniert, dass es dort dann eben gar nicht von uns organisiert, sondern von anderen Interessierten organisierte Veranstaltungen gab, wo sich dann Leute zusammengefunden haben und gesagt, gut, was können wir tun, wie können wir zusammenarbeiten, wo da durchaus neue Projekte entstanden sind.
Woran arbeitet ihr jetzt gerade?
Wir versuchen in der Zukunft also wirklich an größere Projekte zu kommen, ja, also eventuell auch an gemeinschaftliche Forschungsprojekte, wo wir Teil, mhm, davon sind, mhm, eventuell eben auch internationale Forschungsprojekte, weil wir sehr oft angefragt werden, ja, und wo wir uns einbringen sollen, weil dort sehe ich auch, ja, ist auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, den wir immer ein bisschen, was ich schon vorher gesagt habe, gerade so Forschungsprojekte zum Thema Klimawandel, Stadt der Zukunft etc., wird sehr viel Papier produziert. Ja? Und das ist geduldig und vor allem der Andi Goritschnik bei uns im Team ist auch so einer, der dann schon langsam unruhig wird und sagt, wir haben nicht mehr 20 Jahre Zeit, um Papier zu produzieren. Nee, ja? Sondern in 20 Jahren ist es zu spät. Ja. Ja? Sondern wir müssen jetzt schon langsam, mhm, tun, weil wir haben jetzt schon das Problem, also dass auf dieser Roadmap zum, sagen wir mal, Zero-Emission-Ziel 2050 der EU haben wir schon sehr viel Zeit verschwendet und der Impact ist nicht da. Ja, ja, sondern
jedes Jahr eigentlich.
Ja. Genau, wir haben eigentlich die Zeit des Denkens oder des Papierproduzierens schon lang verbraucht und sollen jetzt umsetzen. Ja.
Aber wenn ihr jetzt Forschungsprojekte machen wollt, dann ist es ja wieder Papier, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also wir sind aber diejenigen, also, und deswegen gibt es so viele Anfragen, ja, weil quasi eben die wissenschaftlichen Konsortien uns dann schon verstehen als diejenigen, die dann auch Prototypen oder quasi die Ideen umsetzen, ja, und da wirklich erfahrbar machen. Ja. Mhm. Und quasi gerade in den Umsetzungsphasen, wo man dann quasi einen Pilot entwickeln soll, dort ist unsere Stärke auch. Ja. Und letztlich gibt es auch momentan gute Programme oder interessante Programme der EU, die genau in die Richtung laufen. Mhm. Und ich finde das ja sehr, also sagen, sehr schön, ja, dass die EU trotz aller Krisen, die wir zurzeit haben und trotz aller Kriege, die rundum uns plötzlich aufploppen, diesen Fokus trotzdem nicht verlässt oder diese Roadmap zu sagen, ja, wir wollen trotzdem der Vorreiter sein im Kontext des Klimawandels, was Positives zu liefern, ja, und weil wenn Europa nicht als voranschreitet, sagen wir so, wird China nicht mittun und die USA schon gar nicht und Russland sowieso nicht. Ja? Ja. Aber wenn keiner was tut, ja, Also deswegen finde ich das gut und dass das weiterhin die EU so betreibt. Und wir sollen da durchaus versuchen, viele Ideen zu generieren und Lösungen aufzuzeigen, so könnte es funktionieren und zu bauen, wie man dem Ganzen Herr werden. Ja. Und letztlich ist die urbane Region, also die Stadt oder die, sagen wir mal, die urbanen Ballungsräume sind die großen Impact-Flächen, ja, wo wir sehr viel Überhitzung produzieren oder sehr viel versiegelte Fläche produziert haben, die ganz schlecht fürs Klima sind, ja, weil sie durch die Überhitzung erst wieder die ganzen Kühlungen erfordern, die noch mehr Energie fressen und so weiter. Das also ist das so, ja. Ist jetzt mittlerweile eh schon in den Köpfen angelangt und letztlich haben wir dort aber einen großen Hebel, ne? Und gerade der öffentliche Raum ist der große Hebel, weil das haben wir eben auch immer wieder jetzt thematisiert. Also wir können ja nicht, so wie in der Stadt Graz zum Beispiel oder in Wien, so schnell auf das Gebaute, also die Häuser und die Architektur einwirken, ja? Also die gewachsene Stadt, ja? Die können wir so einfach nicht verändern, weil die steht unter Denkmalschutz oder ist UNESCO-Weltkulturerbe oder so. Das heißt, die können und wollen wir gar nicht verändern, weil sie ja für uns wichtig sind. Also Identität, ja, Wien. Ja. Also brauchen wir nicht darüber diskutieren, das kann nicht anders ausschauen. Ja. Aber das dazwischen, ja, also gerade dieses zwischen den Gebäuden, dieser öffentliche Raum, ja, der zurzeit nach wie vor, leider. Ja.
Überwiegend Verkehr.
Zu mehr als 80% für ruhenden Verkehr verwendet wird, ne, als Parkplatz. Missbraucht, ja. Eigentlich von einer Stadtplanungsdoktrin der 60er, 70er Jahre. Ja. Und dort gehört einfach das große Umdenken her. Und das war eben der Klimakulturpavillon in Graz war einer dieser Umdenkpunkte, wo dann bei uns auch in der Politik und in der Bevölkerung plötzlich das anders diskutiert worden ist. Mhm. Also wo man den öffentlichen Raum plötzlich versteht, ne, das ist der gehört uns allen. Ja? Und nicht nur jetzt der Bewirtschaftung freigegeben, ja, jemanden, der das dann dem parkenden Verkehr zur Verfügung stellt, sondern das ist sehr viel Fläche, die wir verwenden können, um das Stadtklima zu drehen.
Ja? Ja, es gehört uns allen und genau. Aber auch, wie du sagst, genau das ist ja die Fläche, wo man was ändern kann.
Genau,
ja.
Wo man relativ leicht was ändern kann, ja, ohne dass sie Eigentum verändern muss. Ja. Ja. Also wir müssen uns schon mit diesen gewachsenen Strukturen auseinandersetzen, weil so Stadtutopien, ja, die es auch braucht hin und wieder, aber die haben leider sehr oft das Problem, dass sie auf die grüne Wiese gesetzt sind. Also siehe in Saudi-Arabien, wo jetzt diese die großen neuen Projekte sprießen. Das ist wieder ein anderer Ansatz, ja, wo man sagt, okay, auf der grünen Wiese kann man alles denken, ja, und bauen. Ja. Wie nachhaltig sinnvoll das ist wieder ein anderes Thema. Aber unsere Idee ist eher, wie können wir unsere 1000 Jahre alten Städte verändern, ja, und transformieren und zu klimapositiven Städten machen eigentlich. Und das ist eigentlich super spannend und ich glaube gar nicht so schwer, ja? Nur man muss schon langsam ins Tun kommen.
Ja, ja dieses langsam, es darf eben nicht mehr langsam, genau. Das ist für alle, die sich damit näher beschäftigen, irgendwie drängt die Zeit. Und
aktuell ist es ja ganz relevant, ne? Die letzten Tage waren ja super heiß. Ne? Ja. Also ich war wirklich... Also dadurch, dass man sensibilisiert ist drauf, aber vor letzte Woche gab es in Graz auch durchaus einen Tag, da hat man, also dadurch, dass wir ja so eine Wetterlage haben, also Inversionswetterlage und so weiter, wo mit wenig Wind, also da hat der Wind ein bisschen einen Vorteil, aber in Graz steht teilweise wirklich die Luft und da entsteht dann so eine Hitzeglocke, wo wir dann wirklich 41 bis 42 ja, Grad
Wahnsinn.
Hatten.
Ja. Wirklich, ja.
Und das ist dann nicht mehr lustig. Ja?
Und naja, es ist nicht mehr lustig und je älter man wird, also ich sehe das jetzt auch bei meinen Eltern, das ist dann wirklich gesundheitsbedrohlich. Ja,
genau.
Und das ist dann ja schwierig.
Also und dann noch zusammen mit Feinstaub etc. Ja. Ist das Thema Luft halt ein ganz wesentliches. Ja? Und das ist eigentlich das Kernthema vom Breathe Earth Collective nach wie vor und
Ja, ist sehr, sehr spannend. Jetzt noch ganz kurz zwei, drei Sätze dazu. Also wir sind ja hier in der Tennenmelzerei und das passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber ich möchte es trotzdem noch zum Abschluss kurz erwähnen. Das ist ein altes Gebäude, also neues Stadtentwicklungsgebiet in Graz, altes Gebäude, was sozusagen stehen geblieben ist und was ihr aber als Kollektiv umgebaut habt für eine temporäre Nutzung. Vielleicht kannst du nur ganz kurz zum Abschluss sagen, warum ihr als Kollektiv dazu gekommen seid, jetzt ist es ja eine architektonische Aufgabe und ob ihr die Erfahrungen oder das euer Wissen hier auch irgendwie hat einfließen lassen oder nicht?
Ja, die Tennenmelzerei ist quasi ein denkmalgeschütztes Gebäude im Gebiet vom Graz-Reininghaus, also ein Stadtentwicklungsgebiet, wo früher eine große Brauerei existiert hat, die jetzt in ein großes neues Stadtteilentwicklungsgebiet verändert wurde. Und das ist quasi eines der wenigen Fragmente, das stehen geblieben ist. Und die Stadt Graz hat es erworben und hat nach Ideen gefragt, wie kann man mit diesem Gebäude umgehen und jetzt vor allem nach temporären Nutzungen einmal gefragt, weil man nicht das Geld und Budget noch hatte, das jetzt komplett in die Hand zu nehmen und in ein Museum umzubauen, sondern das ein bisschen in die Zukunft verschoben hat, aber gesagt hat, nein, wir wollen aber gleich was nutzbar machen, vor allem für die Bevölkerung vor Ort, weil da entsteht ein neuer Stadtteil quasi aus dem Nichts. Ja. Und gerade in dem Gebäude, das jetzt schon lange dasteht, also als Zeitzeuge, ja, aus dem sollte man was machen und das soll zugänglich werden. Und dann konnten wir halt mit unserer Idee es relativ einfach und temporär zu öffnen und vor allem auch mit einer größeren Öffnung nach Süden hin einmal aufmachen und auch den Außenraum mitbespielen und auch begrünen, ja, konnten wir dann unseren Beitrag leisten und sind beim Wettbewerb dann ausgewählt worden. Ja, und jetzt sitzen wir da und erinnern ist es zum Glück schön kühl.
Sehr angenehm.
aber nicht durch jetzt unser großes Zutun, sondern weil es halt einfach dicke alte Mauern sind. Aber letztlich, da geht es schon auch drum, und das ist der Stadt, glaube ich, auch ganz wichtig, also den Protagonisten, die bei der Stadt Graz da als treibende Kräfte dahinter waren, auch aufzuzeigen, dass man auch statt Abriss und Neubau, ja, auch damit, also mit dem Bestand arbeiten muss in Zukunft und Bestand transformieren werden vermehrt. Ja. Und das wird ein Riesenthema werden. Wir haben also als Büro Hohensinn gerade in Wien ein sehr interessantes Projekt, wo jetzt lustigerweise das Bundesumweltamt einziehen wird am Donaukanal, also nach Donaulände, weil dort gab es ein ÖBB-Gebäude. Es ist verkauft worden, weil die ÖBB ist übersiedelt in den Hauptbahnhof und es stand plötzlich frei, 20.000 Quadratmeter Struktur. Und die Idee war, das zuerst einmal abzureißen und dort was Neues hinzubauen. Aber letztlich ist es jetzt schon so, dass wir den Bestand komplett nutzen. Und das finde ich eigentlich eine tolle Geschichte, weil diese Primärstruktur einfach stehen bleiben kann. Mhm. Und mit Adaptieren und Transformieren jetzt vielleicht noch einmal 100 Jahre oder 80 Jahre Lebenszyklus dazu bekommt. Ja. Also das ist durchaus ein Riesenthema in Zukunft. Wie
verändert sich einfach auch die Aufgabe des Architekten dann mit sowas. Ne? Aber es ist ja auch ein wichtiger Bereich, wenn wir jetzt über den Klimawandel sprechen und den Bemühungen, die wir anstreben müssen. Vielen Dank für das
Dankeschön.
Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.
Danke. Das war Karl-Heinz Beuger. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Falls ihr in diesem Jahr noch auf die Architekturbiennale fahrt, dann geht doch auch mal in den belgischen Pavillon. Hier hat der belgische Landschaftsarchitekt Bas Metz zusammen mit Stefano Mancuso, das ist ein Pflanzenneurobiologe, im Inneren des Pavillons eine grüne Oase geschaffen. Das Projekt will untersuchen, wie Pflanzen, vor allem Pflanzen aus subtropischen Klimazonen, im Zusammenspiel mit der Architektur ein angenehmes Raumklima schaffen können. Und wenn Graz zu Besuch ist, kann ja mal in das Stadtentwicklungsgebiet Reininghaus fahren. Hier steht nämlich die ehemalige Tennenmelzerei. Das ist ein zweigeschossiges, denkmalgeschütztes Gebäude, das das Breathe Earth Collective umgebaut hat für eine temporäre Nutzung, mit ganz einfachen Mitteln, aber sehr schön. Im oberen Geschoss ist das Stadtteilbüro zu Hause und genau hier haben wir das Interview aufgenommen. Ihr findet wie immer alle weiterführenden Infos und Links in den Shownotes. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau, eure Anne Isop.